Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum es eine solche Flut an Meisterkursen für Klavier gibt? Warum gerade in den Sommermonaten ganze Heerscharen von Professoren an unterschiedliche Orte reisen, um Studenten aller Herren Länder innerhalb einer Woche beispielsweise jeweils eine Stunde oder anderthalb Stunden lang zu unterrichten? Auch dieses Thema, wie so viele, ist in der Welt der Klaviermusik ein besonderes, da es viele unterschiedliche Facetten hat. Kein Wunder, da sind Veranstalter dieser Kurse, die Professoren und die Studenten involviert. Und jeder hat ein anderes Interesse und legt einen anderen Fokus bei diesen Kursen. Natürlich war dies nicht immer so. Früher hatte man Kurse veranstaltet, die mit nur wenigen Studenten stattfanden, die von den großen Pianisten der Zunft abgehalten wurden, um ihr Wissen weiterzugeben. Edwin Fischer veranstaltete solche Kurse in Potsdam, Wilhelm Kempff seine berühmten Beethoven-Interpretationskurse in Positano. Es waren solche Kurse, bei denen ein bedeutender Pianist besondere Studenten auswählte, um sie zu unterrichten. Aber es waren auch Orte, an denen sich die Studenten trafen, denn im Unterricht wurde in der Regel zugehört. Alle Studenten nahmen an allen Kursen teil, ob sie nun gerade unterrichtet wurden oder nicht. Das war sinnvoll, denn man lernt auch beim Unterricht von anderen. Heutzutage ein viel zu wenig an die Lernenden herangetragenes Thema. Irgendwann haben sich diese sogenannten Meisterkurse vollkommen verselbstständigt und wurden auch institutionalisiert. Von Hochschulen gab es Sommermeisterkurse, bei Festivals wurden sie eingeführt und dann gab es vielerorts ganz unabhängig von einem Festival oder Konzerten plötzlich Meisterkurse, die Studierenden angeboten wurden. Kommen wir als erstes einmal auf den Begriff Meisterkurs. Waren in früheren Zeiten, wie dargestellt, tatsächlich die Meister bei solchen Kursen die alleinigen Lehrer, so hat sich dieser Begriff komplett verselbstständigt. So werden heute als Meisterkurse auch solche bezeichnet, bei denen eigentlich keine wirklichen Meister am Werk sind, sondern einfach Pädagogen, die ein bestimmtes Netzwerk aufgebaut haben, um im Kanon der Kurse eingeladen zu werden. Natürlich ist es immer wichtig, wenn ein Lehrer, gleichgültig, ob er ein Meister seines Faches ist oder nicht, eine große Anzahl an Studenten kennt, die er animieren kann, an solchen Kursen bei ihm teilzunehmen. Denn das ist das eigentliche A und O, denn die Veranstalter fragen oftmals danach, dass die Lehrer selbst genügend Studenten dazu bewegen können, an diesen Kursen teilzunehmen. Das ist ein Geschäftsmodell. Der Veranstalter stellt die Rahmenbedingungen. Der Lehrer aktiviert die Studenten. Diese bezahlen und so erhält der Lehrer ein Honorar und die Veranstalter machen ebenfalls ihren Schnitt. Oftmals sind die Honorare der Lehrer nicht mal fixiert, sondern orientieren sich sogar an der Anzahl der Studenten, die sich für genau seinen Kurs angemeldet haben. Schon daran erkennt man, dass die Veranstalter eigentlich gar nicht gewillt sind, Werbung für diese Kurse zu machen, sondern dies den Lehrern überlassen. Sehr gewieft. Das sind also als erstes die Lehrer selbst. Meistens handelt es sich um Professoren aus Musikhochschulen jeglicher Art in dieser Welt. Solche, die bei Wettbewerben in Jurys sitzen, haben natürlich einen weitaus größeren Zulauf als solche, die vielleicht an einer weniger bedeutenden Hochschule eine Klavierklasse haben. Das liegt einfach daran, dass die Studenten denken, wenn sie bei einem Lehrer, der demnächst auch als Juror in Wettbewerben teilnimmt, vielleicht bessere Chancen haben, wenn der Lehrer sie bereits kennt. In der Regel gibt es aber für diese sogenannten Meister keine pädagogische Evaluierung, da man annimmt, dass allein die Tatsache, dass sie an einer Hochschuleinrichtung unterrichten, schon genug Expertise mit sich bringt. Das ist natürlich, ebenso wie bei den Auswahlverfahren für Professuren an Musikhochschulen, extrem vordergründig, da die pädagogische Befähigung nur zu einem geringen Teil überhaupt geprüft wird. Bei Meisterkursen ist dies überhaupt nicht der Fall. Allein die Anzahl der Studenten spielt hier eine Rolle oder aber das Renommee, das sich ein Lehrer in bestimmten Kreisen aufgebaut hat. Die Anzahl und die Weite an Meisterkursen sind kaum zu übersehen. Gerade in der sogenannten unterrichtsfreien Zeit an den Hochschulen, also vor allem in den Sommermonaten, werden weltweit an allen Orten Meisterkurse angeboten. Und natürlich nicht nur für Klavier, sondern für alle Instrumente. Dass die Meisterkurse für Klavier da eine besondere Rolle spielen, hat vielleicht mit der erwähnten Geschichte dieser zu tun, als hochrangige Pianisten solche Kurse etablierten, um ihr Wissen neben dem Konzertalltag an ausgewählte Studenten weiterzugeben. Dann sind da natürlich die Studenten, die an solchen Meisterkursen teilnehmen. Die Fragen, die sich stellen, warum tun sie das, wenn sie doch an einer Hochschule bereits bei dem gewünschten Lehrer regelmäßig in den Semestern unterrichtet werden? Warum nutzen sie nicht die unterrichtsfreie Zeit, um neues Repertoire vorzubereiten, das Gelernte zu vertiefen, sich mit den Komponisten und dem Instrument zu beschäftigen? Warum nutzen sie die Möglichkeit, bei anderen Lehrern in einen Unterricht zu gehen, in sogenannten Meisterkursen? Nun, natürlich machen die schönsten Orte, die die Veranstalter auswählen, einen Teil der Anziehungskraft aus. Gerade Meisterkurse an Orten in Italien, Spanien oder in wunderbar ländlichen Regionen des restlichen Europas sind beliebt. Aber das allein kann es nicht sein, dass die Studenten animiert, Geld für solche Kurse zu bezahlen. Oftmals sind die Unterbringungsumstände nicht gerade im Hotel-Sterne-Bereich angelegt. Vielfach sind auch die Übemöglichkeiten nicht ausreichend genug, sondern pro Tag streng reglementiert. Und dennoch zieht es die Studenten zu solchen Kursen. Nun, zum einen sind diese Kurse bei guter Austragung natürlich eine Möglichkeit, auch andere Sichtweisen auf das Repertoire, das man erarbeitet hat, zu erhalten. Denn logischerweise hat fast jeder Lehrer eine eigene Sichtweise und einen eigenen pädagogischen Zugang zu einem bestimmten Werk. Das kann extrem motivierend sein. Ehemalige Teilnehmer von solchen Kursen berichten, dass sie eine Art von Boost für den Rest des Jahres erhalten haben. Eine Motivation also, die den Studenten so extrem anspricht, dass er sich über den Rest des Jahres schnell weiterentwickeln kann. Allerdings muss das Erfahrene aus diesen Kursen auch erst einmal verarbeitet werden. Denn selbstredend erhält man immer nur eine Art von Spotlight aus den Erfahrungen eines Lehrers. Und wenn diese übereinstimmen mit den Ideen des Studenten, dann sind sie motivierend und inspirierend. Oftmals werden in großen Kursangeboten aber die Studenten innerhalb von ein oder zwei Wochen von vollkommen unterschiedlichen Lehrern unterrichtet. Da muss ein Student dann schon recht gestanden und selbstreflektiert sein, um nicht bei den unterschiedlichen Zugängen zu einem Werk oder einer technischen Idee verwirrt und demotiviert, ohne Zielrichtung aus solchen Kursen zu gehen. Denn nur dann, wenn er in der Lage ist, aus jedem dieser Unterrichte das Beste für sich herauszufiltern, wird es ein positives Erlebnis sein. Natürlich gibt es Lehrernamen in der Meisterkurswelt, die die Studenten dann gerne auch in ihre Vita, also ihre professionelle Biografie, schreiben wollen. Da zählt dann gar nicht mehr, wie der Unterricht war, ob er dem Student etwas gebracht hat, ob er etwas Positives aus dem Unterricht mitgenommen hat. Es gilt dann nur noch als Beleg, dass er an diesem Unterricht bei einem bestimmten Lehrer teilgenommen hat, dessen Name dann in die Biografie einfließt. Als Referenz sozusagen, dass man es wert war, bei diesem Lehrer Unterricht zu erhalten. Ob da eine Auswahl der Studenten vor dem Kurs stattgefunden hat oder nicht, wird eigentlich niemals hinterfragt. Ja, es ist ein Geschäftsmodell mit den Meisterkursen und es gibt Lehrer, die im Sommer bereits in Stress geraten, an allen Meisterkursen, zu denen sie eingeladen werden, teilzunehmen. Sie reisen dann von einem Kurs zum anderen, sind jeden Tag mit Unterricht beschäftigt. Ist das sinnvoll? Ist es nicht eigentlich auch für die Lehrer die Zeit, sich mit sich selbst, dem Instrument und dem Repertoire zu beschäftigen, um neue Ideen für den Regelunterricht im Semester zu sammeln? Anscheinend nicht, denn auch da gilt etwas, was in anderen Berufen kaum gilt. Ein Professor meint eigentlich schon alles zu wissen, muss sich nicht eine Auszeit nehmen, um weiter zu lernen, da er schon mit 5 Jahren begonnen hat, das Instrument zu spielen. Ob das wirklich ausreicht, um ihn zu einem Meister zu machen, steht auf einem anderen Blatt. So kommen denn auch die Studenten zu bestimmten Lehrern mit bestimmtem Repertoire, für das diese Lehrer gerade bekannt sind. Neues Repertoire will keiner jemandem zumuten, so scheint es. Und so werden die meisten Kurse zu einem sich selbst beschränkenden und immer wieder aus dem sogenannten eng gefassten Kanon der Klavierliteratur sich selbst wiederholenden Gebilde. Das ist schade, denn genau da könnten Studenten und Lehrer etwas lernen. Doch wollen die Lehrer etwas lernen oder wollen sie eine gute Zeit an einem schönen Ort verbringen, ohne sich viel zu viel Mühe zu machen? Bei vielen hat man das Gefühl, ist genau dies der Fall. Zudem verdienen sie außerhalb ihres fortlaufenden Gehalts auch noch Geld. Was will man mehr? Welch Auswüchse solche Kursideen haben können, stellt man bei einigen Wettbewerben fest. Da werden bestimmte Juroren bereits vor der Wettbewerbsphase zu Meisterkursgebern auserkoren, zu denen sie dann sich für den Wettbewerb bewerbende Kandidaten teilnehmen können, oftmals sogar recht teuer bezahlt. Aus dieser Riege von Studenten werden dann einige auserkoren, die direkt am Wettbewerb ohne weiteres Auswahlverfahren teilnehmen können. Da ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber Spaß beiseite. Das ist einfach nur eine weitere Idee, Geld zu verdienen. Denn die Studenten wissen natürlich um die Möglichkeit, im Wettbewerb eine bessere Platzierung zu erhalten, wenn sie an einem solchen Kurs vor dem Wettbewerb teilgenommen haben. Diese Wettbewerbe sollte man in jedem Fall vermeiden, denn da steht der Geschäftssinn im Vordergrund und nicht die gute fördernde Idee, die Wettbewerbe eigentlich haben sollten. Wer also an einem Meisterkurs teilnimmt, sollte weniger auf die Namen achten, die man dort antreffen kann, sondern vielleicht weitaus stärker darauf, was die ehemalig teilnehmenden Studenten in den sozialen Netzwerken über den Unterricht ausdrücken. Meist natürlich anonym, damit ihnen keine Nachteile entstehen, wenn sie nochmals auf diese Lehrer treffen. Zudem sollte sich jeder teilnehmende Student darüber im Klaren sein, dass er aus der Menge an unterschiedlichen Meinungen von unterschiedlichen Lehrern das für ihn Wichtige herausfiltern, die vordergründige Aufgabe ist. Ansonsten entsteht nur Verwirrung und kann zu einer irreparablen Demotivation führen. Auf der anderen Seite, dies soll nochmals ganz klar gesagt werden, kann ein Meisterkurs auch eine hohe Motivation und einen kaum zu unterschätzenden Kick für den Studenten bedeuten, wenn er auf einen Lehrer trifft, der genau das weitergeben kann, was der Student in diesem Moment seines Lebens und seiner Laufbahn benötigt. Aber man sollte gewappnet sein, sollte vorsichtig auswählen und sich auch nicht alles zu Herzen nehmen, wenn ein Lehrer, der vordergründig ein Meister sein will, dem Studenten etwas sagt, was ihn vielleicht in den kommenden Monaten vom Klavier fernhalten könnte.